22. April 2024 und wir feiern heute den 300-jährigen Geburtstag einer der berühmtesten deutschen Philosophen, Immanuel Kant. Er wird dieses Jahr durch seinen 300. Geburtstag von verschiedensten zahlreichen Konferenzen, Beiträgen und in den Medien gefeiert. Deswegen wollen wir unsere erste Podcast-Folge ihm auch widmen. Wir, das sind Frau Professor Linde Pauer-Studer, emeritierte Uniprofessorin für Philosophie der Universität Wien und meine Wenigkeit Nada Ina Pauer, vom wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut München. Warum reden wir über Kant? Abgesehen davon, dass er heute 300 Jahre alt werden würde, er ist nach wie vor einer der bedeutendsten deutschen Philosophen, hat maßgeblich die Aufklärung, die Aufklärung propagiert und seine Texte gelten nach wie vor maßgebend für die heutige Philosophie. Gleichzeitig sind seine Texte sehr schwierig zu lesen. Kant hat selbst seinen umständlichen Stil bedauert. Begriffe wie der kategorische Imperativ und die Idee, dass Menschen Würde haben und nicht bloß als Mittel zu behandeln sind, sind weitgehend bekannt. Interessant ist allerdings, wie sie in den theoretischen Kontext von Kants Philosophie eingebettet wurden. Und darüber möchten wir heute unsere erste Folge aufnehmen. Frau Pauer-Studer, erklären Sie uns kurz, wie Kant zu einem der wichtigsten Philosophen auch noch der Moderne wurde.
Immanuel Kant ist wirklich der berühmteste deutsche Philosoph. Seine Ideen sind heute noch wegweisend, seine Ideen vor allem auch in der Ethik und der politischen Philosophie. Was Kant auszeichnet, ist der Übergang, könnte man sagen, von einem theologischen Rationalismus hin zu einer Philosophie, die das Individuum und die individuelle Autonomie in den Blickpunkt nimmt. Es ist auch auf ethischer Ebene, kann man sagen, eine Verabschiedung von einem Denken, wo die obersten Prinzipien, die ethischen Prinzipien des Zusammenlebens auf religiöser Grundlage sind. Es ist eine Verabschiedung von der Idee, dass diese Prinzipien aus dem Glauben an Gott folgen oder von Gott vorgegeben sind. Es ist ein Vertrauen auf die rationalen Kräfte und Möglichkeiten der Person.
Perfekt. Das heißt, dieses Verabschieden aus religiösen Prinzipien für die Selbstbestimmung war eines der wesentlichen Punkte der Aufklärung. Kann man das so sagen?
Genau, in diesem Sinn kann man das sagen. Es rückt also an die Stelle von Gott, rückt die Vernunft aber bei Kant immer als kritisch verstanden. Das heißt, jede Vernunftaussage muss auch wieder überprüfbar sein und in einem Reflexionsprozess überdacht werden. Es ist also nicht so, dass aus der Vernunft rein a priorische, rein dogmatische Prinzipien des Richtigen und des ethisch Wahren folgen.
Vielen Dank für diese erste Erläuterung. Das heißt, Kant wurde einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärung. Bekanntesten wird ihm dieser kategorische Imperativ zugeschrieben. Wie kommt Kant eigentlich zu diesem Begriff?
Gehen wir noch mal schnell zurück zum Vernunftbegriff. Für Kant ist also vernünftig sein, autonom sein, Subjekt sein, bedeutet für sich selbst zu denken. Sie haben die Selbstgesetzgebung vorher erwähnt. Diese Idee, dass Autonomie damit zusammenhängt, dass wir uns selbst unsere Prinzipien geben, die wir aber gleichzeitig auch wieder kritisch überprüfen, das ist der ganze Rahmen dieser Ethik. Wie Kant zum kategorischen Imperativ kommt, das ist sehr wichtig. Der kategorische Imperativ, man kann das so verstehen, als ob das eine Regel ist, ein Prinzip, ein Gesetz, das einem vernunftmäßig einfach vorgegeben ist. Das wäre ein Missverständnis. Wie Kant zum kategorischen Imperativ kommt, ist er, dass er beginnt bei der Tatsache, dass wir permanent moralisch urteilen im Alltag. Wir fällen immer Urteile, das ist gut, das ist schlecht, wir kritisieren andere, wir haben ununterbrochen ethische Einstellungen, die wir zur Diskussion stellen. Und die Idee von Kant ist, die Prinzipien zu rekonstruieren auf ganz abstrakter philosophischer Ebene, die unseren moralischen Urteilen zugrunde liegen. Und seine Grundidee, sein Ausgangspunkt ist, dass allein gut ein guter Wille ist, und dann rekonstruiert er die Voraussetzungen, die dieses Prinzip des guten Willens zu erfüllen hat. Kurz gesagt, es darf kein, er nennt es hypothetischer Imperativ sein, also ein Imperativ, der nur instrumentell gedacht ist, vom Gesichtspunkt der Nützlichkeit her. Es muss eine Pflicht sein, es muss für sich gelten und es muss Gesetzesform haben. Und dann kommt er zur ersten Formulierung des kategorischen Imperativs, die lautet: Handle nur nach der Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie als allgemeines Gesetz gelte. Und dann aber führt er Beispiele ein und zeigt, wie dieser kategorische Imperativ als Testkriterium für unsere eigenen Handlungsprinzipien, unsere Maximen angewendet werden kann.
Perfekt, vielen Dank. Das heißt, diese Maxime, handle nur so, wie du willst, dass es ein generelles Gesetz werden könne, ist ja ein sehr hoher Maßstab. Also da fließen sehr viele moralische Bewertungen mit ein. Ist der Mensch dazu überhaupt imstande? Gibt es praktische Beispiele?
Ja, hier hat Kant unmittelbar an die Einführung im Text in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, als er diese Formel einführt, gleich Beispiele gegeben. Und seine Überlegung war, kann ich, und das ist eine Idee, die wir gut nachvollziehen können, kann ich mir die Maxime meines Handelns verallgemeinert denken? Er gibt dann das Beispiel eines unehrlichen Versprechens. Noch deutlicher wird es, wenn wir uns überlegen, nun ja, ich belüge jetzt die andere Person, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Kann ich mir dieses Prinzip zu lügen, wenn es nützlich ist, verallgemeinert denken? Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass alle das machen, sehen wir sofort, dass wir in eine begriffliche Schwierigkeit bekommen. Wir können uns das gar nicht widerspruchsfrei denken, weil der Begriff der Wahrheit somit außer Kraft gesetzt wird. Wenn alle lügen, gibt es die Wahrheit nicht mehr. Das heißt, ein Grundprinzip unseres sozialen Zusammenlebens würde so scheitern. Und so muss man sich das vorstellen. Und dann sieht man, dass dieser kategorische Imperativ bei Kant die Rolle eines Verfahrens hat, eines Testverfahrens, das wir sehr wohl auf unser Handeln anwenden können und das auch anschaulich ist.
Danke. Jetzt habe ich mir natürlich die Frage gestellt, hat Kant das Konzept der Notlüge anerkannt?
In dem Punkt ist er leider recht rigoros gewesen. Er hat sein berühmtes Beispiel leider rigoros auf der Wahrheit bestanden und dass man selbst also im Fall eines Notstandes nicht lügen darf. Und das ist ein berühmtes Beispiel und da hat es viele Diskussionen gegeben. Leider hat er selbst hier einen rigorosen Standpunkt vertreten. Aber das Prinzip an sich und die Idee der Verallgemeinerung ist für uns sehr, sehr wichtig, weil Verallgemeinerung in der Ethik bedeutet ja auch immer, dass ich alle Menschen, die von einer Handlungsweise von mir betroffen sind, in die berücksichtige und in meine Überlegungen mit einbeziehe.
Es wäre schön, wenn der Gesetzgeber so vorgehen würde. Krass ist, dass es das Konzept der Notlüge eben in dem Fall nie geben kann bei Kant. Vielleicht können wir auf einen späteren Punkt dazu nochmal zurückkommen. Welche Rolle spielt dieser kategorische Imperativ nun in Kants Ethik? Sie haben vorher die Metaphysik der Sitten erwähnt. Ist das eben das Standardwerk und ist er darüber noch hinausgegangen?
Also das Standardwerk ist das erste, ist die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Die Metaphysik der Sitten hat, die Grundlegung ist 1785, die Metaphysik der Sitten hat er viel später geschrieben, 1797, und die teilt sich in die Rechtslehre und in die Tugendlehre. In der Ethik der kategorische Imperative hat verschiedene Formulierungen gegeben und die zweite Formulierung ist eben diese Zweck-an-sich-Formel, wo er sagt, dass man nur so handeln darf, dass man andere Menschen zugleich als Zweck, damit meint er als Endzweck, als Wert an sich behandelt und nicht bloß als Mittel. Und auch hier hat er einen sehr schönen Test präsentiert, nämlich das ist ja nicht bloß als Mittel behandeln, ist ja das Verbot, andere zu instrumentalisieren. Und der Test, den er hier vorgeschlagen hat, war, könnte die andere Person, würde sie die Maxime meines Handelns kennen, könnte sie diesen Maxime rational zustimmen. Und das sieht man schon in Fällen von grober Täuschung, Manipulation, Nichtachtung der Würde des anderen, funktioniert das nicht. Ja? Die andere Person hätte meiner Maxime rational nie zustimmen können. Es gibt Einwände gegen das Verfahren, aber ich glaube, die Grundidee hält und die ist unglaublich wichtig.
Das ist sehr, sehr wichtig, auch für die derzeitigen politischen Spannungen, die es teilweise gibt. Jetzt auch, ich sage jetzt, auf einer internationalen Ebene könnte man das ummünzen, nicht nur auf Individuen, sondern ganze Völker vielleicht sogar.
Kant hat, wie man weiß, auch eine Rechtslehre entwickelt. Und er hat sein System, muss man sich so vorstellen, dass er die neben der Ethik auch die Rechtslehre entwickelt hat. Das ist für ihn, sind das die normativen Prinzipien, die Gesetzesgeber zu leiten haben. Also es sind nicht konkret jetzt juridische Gesetze, sondern die normativen Grundlagen. Und hier hat er das Rechtsprinzip entwickelt. Und das Rechtsprinzip ist genauso an die Verallgemeinerung gebunden. Und zwar ist das die Idee. Die Grundidee ist, können Gesetze respektieren, Gesetze die gleiche Freiheit aller. Und er hat das damit verbunden, dass eben staatlicher Zwang nur dann gerechtfertigt ist, wenn er dazu dient, die unrechtmäßige Behandlung anderer, die deren Unfreiheit kreieren würde, zu verhindern. Und das sind sehr wichtige Prinzipien. Sie haben angesprochen die Beziehungen zwischen Staaten. Die hat er in der Friedensschrift thematisiert. Und dort hat er in seiner berühmten Schrift zum ewigen Frieden entwickelt er Präliminarartikel zum Frieden und dann aber auch Definitivartikel, die genau basieren auf dem Prinzip der Freiheit und Gleichheit. Und Kriege sind eben, wie er sagt, zu verhindern, weil sie von sich aus schon diese Idee des Respekts vor anderen, der Freiheit und Gleichheit widersprechen. Und er hat sehr genaue Prinzipien entwickelt, wie Friedensvereinbarungen aussehen müssen, dass man nicht hinarbeiten darf in Form von stehenden Heeren auf zukünftige Kriege, dass Vereinbarungen über Friedensschlüsse so zu schließen sind, dass sie nicht schon die Grundlage für zukünftige Kriege sind.
Das ist sehr hilfreich. Das klingt aber nach einer einer weiteren Schrift, die er da in dieser Hinsicht verfasst hat. Also der kategorische Imperativ an sich ist individuenbezogen gedacht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, der kategorische Imperativ für sich genommen betrifft seine Ethik. Und die Ethik bei ihm ist Erstpersonal. Warum Erstpersonal? Weil es hier wirklich um das individuelle Selbstverständnis geht, wie ich mich als Person verstehe, wie ich als Person mich selbst sehe, meine Pflichten gegen mich selbst, aber selbstverständlich auch die Pflichten gegen andere. Und dieses Erstpersonal bedeutet nicht, dass er andere Personen vernachlässigt hat, aber in den jüngsten Diskussionen um die Ethik versucht man stärker, diese relationalen Aspekte zu betonen. Also wie ist die Beziehung zu der anderen Person definiert? Und hier kann man, glaube ich, aus der kantischen Ethik auch sehr viel ableiten, wie Beziehungen, die andere respektieren, strukturiert sein müssen. Und Kant ist oft vorgeworfen, sehr abstrakt zu sein, sehr formalistisch. Er kann aber auch konkreter verstanden und interpretiert werden.
Perfekt, danke. Also das klingt nach dem, fang bei dir selber an, bevor du aufs große Ganze das Handeln eines gesamten Staates an sich beurteilen sollst. Eher beginne auf der Mikroebene. Jeder Einzelne so quasi soll sich mal in den Spiegel gucken. Kann meine Handlung ein allgemeines Gesetz werden, bevor wir auf eine höhere Ebene gehen und das in internationalen Diskurs verwenden könnten. Also das bringt relativ viel auch für, ja, ich als Juristin komme ja immer auf, wie werden Gesetzestexte geschrieben, gedacht. Also auf dieser Basis ist ja recht viel aus Kants Philosophie mitzunehmen. Gleichzeitig haben Sie schon erwähnt, er gilt als abstrakt und formalistisch, klang auch ein bisschen so, relationale Ebene. Können Sie uns sagen, sehen Sie das auch so?
Es gibt eine berühmte Kritik an Kant, die kam von Hegel. Und Hegel hat Kant vorgeworfen, dass diese Ethik inhaltsleer ist, nur abstrakt. Und dass Kant die Vernunft zur gesetzesprüfenden Vernunft herabstuft. Wenn man es genau betrachtet, hat Kant ja die gesamten Inhalte, die soziale Welt ist bei ihm gebündelt in diesen Maximen. Und wie Sie richtig betont haben, in der Ethik geht es um mich, mein Selbstverständnis, wie ich mich verstehe, aber auch wie ich andere Personen sehe. Und der Nicht-Instrumentalisierungstest ist hochaktuell, wenn Sie an gegenwärtige Debatten denken, Me Too. Rechte von Personen, die unsere Gender-Kategorien überschreiten. Personen, die sich nicht festen sozialen Kategorien fügen. Die ein Recht haben, ihre eigene Identität zu bestimmen und in dieser Grenzüberschreitung sich auch von anderen wahrgenommen wissen wollen und auch respektiert wissen wollen. Also ich denke, dieser Vorwurf des Abstrakten und Formalistischen ist nicht ganz gerecht. Allerdings muss man dazu fügen, Kant war ein Kind seiner Zeit und er ist, trotz aller Ansprüche als Aufklärungsphilosoph zu denken, natürlich sozial begrenzt gewesen von den damaligen Verhältnissen. Allein schon, wie er Frauen charakterisiert und nicht wirklich einbezieht in den Bereich der Vernunftsobjekte, sondern ihnen nur zugesteht, dass sie vernünfteln können. Das sind stark diskriminierende Aussagen, die irritieren. Dennoch muss man die normativen Prinzipien, das normative Rahmenwerk eines Philosophen verstehen und es versuchen, auf aktuelle Dinge Probleme anzuwenden. Und ich glaube, das können wir mit Kant sehr gut.
Perfekt, das klingt so, als könnten wir es sehr gut. Ja, natürlich ist es immer schwierig, solche Sachen wie Frauen können nur vernünfteln zu überlesen. Ist natürlich etwas anstoßend, gerade wenn wir sagen, wir benutzen seine Themen für Sachen wie MeToo-Debatten. Und dazu ist er eigentlich passend, wenn man sagt, ein Philosoph, der sich theologisch abstrahieren wollte, ist in seinen Texten aber teleologisch teils zu reduzieren.
Ja, das stimmt ganz sicher. Man muss gewisse Dinge ausblenden und man muss die Prinzipien für sich dann sehen. Ich wollte noch zu einem Punkt zurückkommen, den Sie vorher erwähnt haben. Das ist der Unterschied von Ethik und Recht, Recht und Moral. Und diesen Unterschied hat Kant gesehen und den hat er ganz scharf gezogen. Und das ist ungemein wichtig zu sehen, weil auf der einen Seite die Prinzipien der Rechtslehre, die die normativen Vorgaben für Staaten, Staatengründung, Staatenkonstitution, Staatsverfassungen sind, formuliert hat und unabhängig davon die Ethik. Und Kant hat hier stark separiert zwischen den beiden Bereichen. Und das ist ungemein wichtig für die Autonomiesicherung der Person und für die Festlegung der Grenzen des Staates. Der Staat darf nicht in unsere inneren Gesinnungen sich einmischen. Der Staat darf verlangen, dass wir die Gesetze des Staates befolgen, aber die Motive, warum wir das machen, ob dies aus ethischer Selbstverpflichtung ist oder nur, um man vermeiden will, in rechtliche Schwierigkeiten zu bekommen, das ist dem Individuum überantwortet. Und es ist ungemein wichtig auch zu sehen, dass er hier wirklich die individuelle Autonomie, die Autonomie der Person auf der Ebene des Selbst, aber in der Relation zu anderen, aber auch auf der Ebene des Staates gesehen hat, dass es Grenzen für den Staat gibt, sich einzumischen in die inneren Gesinnungen und Haltungen der Person. Und in dem Sinn sieht man auch die ganze Stärke seiner Philosophie. Was auch sehr wichtig ist, er hat auch das Moment der Öffentlichkeit, der öffentlichen Vernunft so betont und Gesetze nach ihm müssen öffentlich sein. Und wenn wir das in den heutigen Kontext versetzen, die Probleme, die wir haben mit autoritären Regimen, die plötzlich also unsere Demokratien auch plötzlich im Blick haben, die diesen Demokratien gefährlich werden könnten, ist dieses Prinzip der Öffentlichkeit so wichtig, weil diktatorische, autoritäre Regime, besonders Regime, die dann zum politischen Totalitarismus tendieren, dort ist die Geheimhaltung größtes Gebot. Warum? Weil Geheimhaltung die Macht dieser Souveräne oder Diktatoren sichert und auch eine eminente Unsicherheit auf Seiten des Individuums erzeugt und eine Abhängigkeit. Man ist die der Nichtinformation, die sich sehr ausgeliefert, die sich sehr stark in Willkür dann äußern kann.
Perfekt, also zu diesem Willkürgebot fällt mir ein, dass Sie auch da geschrieben haben, warum die Nazis eben dieses Willensstrafrecht hatten. Das wäre ja nach Kant undenkbar, weil da geht es ja nur um die Gesinnung als Motiv, als leitendes Motiv. Also das haben wir heutzutage natürlich im Strafrecht nicht mehr. Gibt es Beispiele, wo es teilweise noch gefährlich sein könnte in unseren heutigen Demokratien, abgesehen von diktatorischen Systemen?
Gehen wir zunächst zum ersten Teil der Frage zurück, zu diesem Willensstrafrecht der Nationalsozialisten, das, wie Sie richtig sagen, vollkommen konträr ist zu einem liberal-demokratischen, tatgebundenen Strafrecht. In einem liberalen Strafrecht ist der Tatbestand die Grundkategorie. Bei den Nationalsozialisten wurde genau mit dem Hinweis auf Kant und auch auf Fichte eine Ethisierung hier vollzogen, die zunächst sieht man gar nicht die Konsequenzen. Man sagt also, was hinter einer Straftat steht und was vom Staat geahndet werden soll, ist der böse Wille, der ethisch schlechte Wille. Das führt dann sofort dazu, dass Kategorien wie Sühne, Schuld eingeführt werden. Also ein Übergriff auf die inneren Haltungen des Straftäters, während ein liberaler Staat zunächst einmal schaut, was ist Tatbestand, was ist Rechtswidrigkeit und was ist die Schuld, und dann
eine Rechtsfolge bestimmt. Perfekt. Und die zweite Frage ist, gibt es heute, abgesehen vom Strafrecht, Bereiche in unserer Demokratie, wo wir aufpassen müssen, nicht auf diese inneren Gesinnungen in irgendeiner Form einzugehen? Oder kann man das eigentlich nur derzeit für totalitäre Regime als Gefahr wahrnehmen?
Also ich denke, wir in den Demokratien mit dem Recht auf Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit und Religionsfreiheit sind in dieser Hinsicht gesichert. Wir sind abgesichert und unsere Position ist klar definiert. Das Problem, das wir im Moment, glaube ich, sehen, ist, dass wir Bedrohungen sehen von außen, dass wir Regime auch sehen, die sehr mächtig sind, eine große Rolle spielen politisch, und wo wir diese Grenzüberschreitungen sehen, zum Teil Diktaturen, die auf fast Gottesstaatsprinzipien basieren, wo Frauenrechte missachtet werden, wo genau diese Kontrolle der Gesinnungen propagiert wird. Und auch in Demokratien ist es so, es kommen immer neue Themen und wir müssen genau hinschauen, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Im Moment sehe ich diesbezüglich in Demokratien keine Gefahr. Die Gefahr ist eher, dass Demokratien im Moment durch die Polarisierungen und die Zuspitzungen auf Weltebene von außen unter Druck geraten. Im Moment sehe ich noch nicht, dass die Gefahr von innen wirklich existenziell bedrohlich sein könnte.
Das ist sehr hilfreich. Allerdings denkt man natürlich, wenn wir jetzt an Gefahren von außen, dass in Amerika, ich weiß, wir wollen über Kant reden, aber kurz als triftiges Beispiel, die Präsidentschaftswahlen anstehen und das erste Mal ein Präsident auf der Anklagebank sind, der nicht nur Insurrection bei State Capitol entfacht hat, um es jetzt mal relativ klar zu sagen, sondern auch das erste Mal einem Strafverfahren ausgesetzt wurde. Ist da die Gefahr, sehen Sie, dass da die Werte der amerikanischen Rechtsordnung vielleicht dann schon hier kippen könnten?
Das ist ein Thema, das uns jetzt etwas wegführt von Kant. Das ist genau der Punkt, den viele im Moment im Auge haben. Sind die Prinzipien der amerikanischen Demokratie, halten sie? Werden die Institutionen halten? Und was ist mit einem Präsidentschaftskandidaten, der zumindest in seiner Wahlkampfrhetorik nicht davor zurückscheut, gewisse demokratische Prinzipien offen, verbal in Frage zu stellen? Wie weit das dann konkret geschehen kann, ist eine andere Frage. Aber es führt ein wenig weg von unserem eigentlichen Thema.
Guter Punkt. Worüber wir noch reden wollten in diesem Zusammenhang ist, bekannt ist, dass Kant die theoretischen Voraussetzungen von Freiheit ebenso behandelt hat und dadurch auch die Grundlagen der Menschenrechte darlegt. Sie hatten schon die dritte Schrift von ihm erwähnt. Ist es dort, was sind diese genau, was ist genau diese Friedensschrift? Ist das dort festgehalten? Und wieso war das damals so besonders?
Über die Friedensschrift haben wir schon kurz gesprochen. Die Friedensschrift ist wirklich ein bemerkenswerter Text, in dem Kant also wirklich die Voraussetzungen für Frieden schildert, aber auch die normativen Prinzipien für Frieden. Und was wichtig zu sehen ist, das ist für ihn gebunden an den Rechtszustand. Wir haben eine wichtige Schrift von ihm, das ist ein Aufsatz, noch nicht erwähnt, das heißt über den Gemeinspruch. Das mag in der Theorie richtig sein, gilt aber nicht für die Praxis. In diesem Gemeinspruch hat Kant das Argument für den Übergang von einem gesetzlosen Zustand in einen Rechtszustand entwickelt. Und das Argument kommt aus den Sozialvertragstheorien, die immer hypothetisch angenommen haben, was wäre, wenn wir keinen Souverän hätten. Souverän jetzt gemeint als Regierungsinstanz, in welcher Form auch immer. Und Kant hat eben argumentiert, wir haben eine Pflicht, aus diesem hypothetischen Naturzustand, der ist zu verstehen als gesetzloser Zustand, überzugehen in den Rechtszustand. Der Rechtszustand ist definiert durch das Rechtsprinzip, also gleiche Freiheit für alle. Und Kant entwickelt ein Vertragsargument, wir alle haben normative Gründe, dem zuzustimmen. Und wenn wir jetzt uns zurückbesinnen auf seine wesentlichen ethischen Prinzipien, die Würde anderer anzuerkennen und auch die Idee der Verallgemeinerung, also alle sind zu berücksichtigen, dann sehen wir sofort, wie dieser Rechtszustand aussehen kann und muss, nämlich dass er die Freiheit und Gleichheit aller respektiert.
Kurze Zwischenfrage, das erinnert ein bisschen an Rousseau, nicht wahr?
Er hat die Ideen von Rousseau übernommen, formuliert sie aber ein klein wenig anders. Bei Rousseau ist das Sozialvertragsargument eher gebunden an, wir haben einen allgemeinen Willen. Das ist bei Kant auch da, das ist dieses allgemeine Rechtsprinzip. Aber bei Rousseau ist das Argument dann einfach nur so entwickelt, in dem Bemühen, unsere Freiheit zu erhalten, bestmöglich, stimmen wir eben einem solchen Souverän zu. Rousseau hat das dann allerdings verknüpft und geschildert als eine sittliche Gesamtkörperschaft. Und das ist eine etwas gefährliche Idee, weil sie das bedeutet, dass das Individuum im Ganzen aufgeht. Während Kant sehr stark das Individuum betont hat und individuelle Rechte. Und der Rechtszustand ist ein Zustand der Freiheit und Gleichheit aller. Und der Staat hat die Aufgabe, diese Freiheit und Gleichheit aller zu schützen und zu respektieren.
Haben wir daher unsere verfassungsrechtlichen Grundrechte Kant zu verdanken?
Ja, ich finde, in der Geschichte der Philosophie gibt es dafür viele Linien, die dazu geführt haben, aber Kant spielt eine große Rolle.
Originäre Wettbewerbsrechtlerin stelle ich mir natürlich die Frage, ob Kant schon zum Konzept der unternehmerischen Freiheit und den Freiheitsrechten in diesem Rahmen irgendetwas gesagt hat.
Das übersteigt meine Kenntnis Kants, da fällt mir im Moment aktuell nichts ein.
Vielleicht, weil es damals noch nicht in dem Sinne von autonomer, unternehmerischer Freiheit ging, sondern es eher ein späteres Konzept war. Es ist natürlich sehr spannend.
Ich glaube, dass eher die Utilitaristen, die britischen Utilitaristen, ausgehend schon von Adam Smith, David Hume, mehr über Märkte und die Funktion von Märkten nachgedacht haben.
Das heißt, das können wir Kant jetzt nicht mehr zuschreiben?
Ich müsste jetzt wirklich in den Schriften graben, aber ad hoc fällt mir bei Kant jetzt nichts Relevantes dazu ein.
Perfekt, dankeschön. Wenn wir jetzt unsere Diskussion als Wrap-up geben möchten und wir haben 2 Rapid-Fire-Fazits, können Sie uns in kurzen, knappen Sätzen noch einmal die 2 wesentlichen Aussagen des kategorischen Imperativs zusammenfassen und wie Kant heutzutage Philosophen noch beeinflusst?
Also die Idee des kategorischen Imperativs ist in den 2 wesentlichen Formulierungen die Idee der Verallgemeinerung, der Universalisierung, was ja schon bedeutet, dass man über seinen eigenen, engen, partikularistischen, vorurteilsbesetzten Standpunkt hinausdenken muss. Das ist die erste Formulierung. Die 2. Formulierung ist eminent wichtig, dass andere Menschen Würde haben, dass Menschen an sich einen Wert haben, Und dieser Wertezustand, dieser Würdezustand mit angeborenen Rechten verbunden ist. Das war Kants Idee. Und sobald ich den Rechtsbegriff einführe und mit dem Individuum verknüpfe, in Kombination mit der Idee der Allgemeinheit, bin ich in einem, sagen wir, Denken, dass man anderen Akteuren, seien es individuelle Akteure oder staatliche Akteure oder politische Akteure, nicht erlaubt, mit Menschen umzugehen nach ihrem Gutdünken.
Wunderbar, danke für diese gute Zusammenfassung. Die letzte Frage noch eben, wie beeinflusst Kant uns heute, ist fast selbsterklärend dadurch. Was würden Sie sagen, welche Philosophen des 20. und 21. Jahrhunderts sich sehr stark auf Kant bezogen haben? Gibt es Beispiele?
Ja, ein Philosoph, der vielleicht die wichtigste Schrift in der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, nämlich John Rawls, eine Theorie der Gerechtigkeit, bezieht sich voll und ganz auf Kant und Rousseau. Und er sagt ja auch, er hebt die kantische Philosophie und Rousseau auf einen höheren Abstraktionsstandpunkt. Und die gesamte Begründung der Prinzipien der Gerechtigkeit bei Rawls verdankt sich kantischen Ideen, nämlich diese Idee der Allgemeinheit, dass wir findet sich bei Rawls in der Form, dass wir uns überlegen, welchen Prinzipien der Gerechtigkeit, die die Grundstruktur einer Gesellschaft bestimmen, wir zustimmen würden, wären wir zwar rational denkend, aber hinter einem Schleier der Unwissenheit, der bedeutet, dass wir nicht ganz genau unsere individuellen Eigenschaften und unsere spätere Position in der Gesellschaft kennen. Und das ist eine unglaublich wichtige moralisch-normative Idee, die Vorurteile und Parteilichkeiten sichtbar macht, aber gleichzeitig auch ausschließt. Die Vorstellung, welche Gesellschaft möchte ich haben, in welcher Gesellschaft kann ich rational bevorzugt leben, wenn ich nicht genau weiß, wie intelligent, wie gesund, wie stark ich sein werde, welcher ethnischen Gruppe ich zugehören werde, ob ich auch welcher Gender-Kategorie ich zugehören werde.
Wunderbar, das ist definitiv einiges zum Nachdenken und sollte uns alle umstimmen im Sinne, noch einmal die Schriften dieser beiden Philosophen, Kant und Rawls, zu lesen. Vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. In der nächsten Folge möchten wir das etwas weiterdenken, und zwar hinsichtlich der Frage, ob es das Fakt eines gerechten Krieges überhaupt geben kann. Wie kommen wir dahin?
Ja, wir werden ausgehen von Kants Friedensschrift und werden aber auch die seit dem Mittelalter diskutierten Theorien des gerechten Krieges kritisch unter die Lupe nehmen. Und die zentrale Frage ist, gibt es überhaupt einen gerechten Krieg? Und um es vorwegzunehmen, ich denke nicht, dass Kriege je gerecht sind. Wir werden darüber diskutieren auch, ob es überhaupt Umstände gibt, unter denen kriegerische Auseinandersetzungen gerechtfertigt sein können.
Vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Gegebenheiten ein hochaktuelles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere Hörer. Wir hoffen, wir haben Sie ein bisschen mitnehmen können und würden uns freuen, wenn Sie in der nächsten Folge wieder zuschalten könnten zu Gesprächen über Philosophie mit Dr. Helene Power-Studer und Nada Ina Power. Vielen Dank.